Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Von Wirtschaftswachstum bis zum Wohnungsbau, vom Renten bis zum Asylsystem und natürlich der Krieg in Nahost und die EU-Perspektive für die Ukraine. In seiner halbstündigen Regierungserklärung vor dem EU-Gipfel morgen hat Olaf Scholz heute fast kein Thema ausgelassen. Mindestens ebenso interessant ist aber, worüber der Kanzler nicht gesprochen hat. Keine Rede vom Einfrieren des Ukraine-Krieges und auch das Wort Taurus kam nicht vor. Schimpfte der Kanzler gerade noch über eine lächerliche Debatte, beschwor er heute den Zusammenhalt. Schluss mit Streit und gegenseitigen Vorwürfen. Wer damit angekommen ist, Jakob Schaumann.
Das Brandenburger Tor. Ein Symbol der Einheit, des Zusammenhalts und mehr Verständigung. Im Bundestag nebenan ist davon derzeit nur wenig zu spüren. Dabei versucht der Kanzler einen Tag vor dem EU-Gipfel in Brüssel Geschlossenheit zu demonstrieren. Vor allem gegenüber dem Kreml.
Wenn der russische Präsident glaubt, dass er diesen Krieg nur aussitzen muss und wir schwächeln werden in unserer Unterstützung, dann hat er sich verrechnet. Russland ist nicht stark. Es kann nicht darauf spekulieren, dass wir nachlassen mit unserer Unterstützung. Wir werden sie so lange fortsetzen, wie erforderlich.
Auch die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ringen immer wieder um Einigkeit. Der Kanzler wirbt für die weitere Unterstützung der Ukraine, für die Lieferung von Munition und Waffen.
Ich setze mich deshalb in Europa dafür ein, dass die Mittel auch konzentriert werden auf das Dringendste, was die Ukraine jetzt braucht, nämlich die Unterstützung bei der Verteidigung des Landes.
Über die Taurus-Marschflugkörper will der Kanzler nicht mehr reden. Für ihn erledigt. Für den grünen Koalitionspartner offensichtlich noch nicht. Scholz hatte die Debatte darüber zuletzt lächerlich genannt.
Und deswegen kann ich als Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion sagen, dass wir als Grüne damit weitermachen werden. Da ist nichts lächerlich dran.
Oppositionsführer Merz hatte sich während der Rede des Kanzlers gelangweilt gegeben. Bei seiner eigenen geht er auf Angriff. Die geforderte Geschlossenheit könne der Kanzler ja nicht mal in der eigenen Koalition herstellen.
Wer aber als Bundeskanzler im eigenen Land nicht in der Lage ist, eine Regierung zusammenzuhalten und zu führen, der kann auch die Führungsverantwortung nicht wahrnehmen, die in der Europäischen Union eigentlich von einem Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu Recht erwartet wird.
Scholz gegen Merz. Für die Zuschauer vor Ort ein Duell ohne klaren Siege, aber mit interessanten Erkenntnissen.
Ich fand es ein bisschen interessant zu beobachten, dass Herr Merz auf Putin eingegangen ist und eigentlich genau das Gleiche gesagt hat. Aber bei der Rede von Herrn Scholz hat die CDU nicht dazu geklatscht.
Der Bundeskanzler Scholz, fand ich jetzt, hat versucht, viele Dinge zusammenzubringen, aber ohne konkrete Aussagen. Und das hat mir da tatsächlich gefehlt.
Ich denke, es ist immer einfacher zu kommen und zu kritisieren, wenn man selber nicht in Regierungsverantwortung ist gerade. Ich wäre da eher tatsächlich bei Herrn Scholz, also beim Kanzler.
Der kann nur hoffen, dass in Europa mehr Einigkeit möglich ist als heute im Bundestag.
Und auch über den Krieg in Nahost hat der Kanzler heute gesprochen. Mehr humanitäre Hilfe und einen längeren Waffenstillstand gefordert. Dadurch, so Scholz, könnten die Geiseln freikommen und die Gestorbenen übergeben werden, damit eine würdige Trauer möglich ist. Der Schmerz vieler Israelis ist auch 6,5 Monate nach dem Massaker der Hamas riesig. Wohin damit? Tja, und wohin sollen die mehr als 2 Millionen Zivilisten im Gazastreifen? Es gibt für sie kein Entkommen, kaum Essen. Viele fürchten die nächste große Bodenoffensive der israelischen Armee. Das Leid der einen, das steht neben dem der anderen. Nicht davor und auch nicht dahinter. Nadja Armbrust.
Eine Schule als Notunterkunft in Bet Hanun, im Norden des Gazastreifens. Hier warten die geflüchteten Familien sehnlichst auf Robese, grünes, wildes Kraut. Kifa Naim will für ihre Familie damit etwas kochen. Etwas anderes haben sie nicht. Es gibt keinen Ersatz dafür. Es gibt nichts anderes. Wir schneiden es, wir kochen es, wie eine Suppe. Hier im Norden ist das Essen knapp. Heute hat sie es geschafft, Mehl für dieses Brot zu kaufen. 1 Kilo für umgerechnet 15 Euro. Bald fangen die Menschen an, miteinander zu streiten, weil nichts da ist. Die Menschen können weder in den Süden gehen, noch im Norden bleiben. Sie leiden an Krankheiten. Ihre Kinder sterben. Jabalia im Norden. Auch hier kommen Hilfslieferungen auf dem Landweg nur noch selten an. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt vor dem massenhaften Tod von Kindern. Und der EU-Außenbeauftragte wirft Israel vor, Hunger als Kriegswaffe zu benutzen. Wir, die Palästinenser, insbesondere im Norden Gazas, wollen nichts anderes als unsere Würde bewahren und in Frieden leben. Und in Israel? Tel Aviv heute Mittag. Auch wenn das Leben auf den Straßen zurückgekommen ist, erinnern immer noch an jeder Ecke Fotos und Symbole an das Schicksal der Opfer des 7. Oktober und der israelischen Geiseln. Wie denken die Menschen hier über den Krieg in Gaza? Einerseits möchte ich mich selbst schützen. Andererseits verstehe ich, dass ich als Israeli, der hier lebt, beide Seiten sehen muss. Ich habe viele Freunde in der Armee. Das ist sehr intensiv für uns. Man kann nicht einfach weiterleben, ohne ständig daran zu denken. Es ist schrecklich. Ich wünsche mir einfach nur, es wäre vorbei. Bei all dem eigenen Schmerz, fühlen die Menschen hier im liberalen Tel Aviv mit dem Leid der Palästinenser in Gaza? Ich finde es wirklich schlimm. Aber als Israelin muss ich mich um mich selbst und meine Freunde kümmern. Ich kann mit den Menschen in Gaza mitfühlen, aber ich kann mich nicht mehr um sie als um mich selbst kümmern. Denn am Ende des Tages geben sie die Geiseln ja nicht zurück. Sie könnten etwas tun, um die Situation für sie selbst besser zu machen. Aber das tun sie nicht. Ich denke nicht, dass wir uns für sie verantwortlich fühlen müssen. In Bet Hanun im Gazastreifen hofft Kifah Naim darauf, dass die Lage sich bald verbessert. Doch eine Waffenruhe ist noch nicht in Sicht. Auch heute wurden über dem Gazastreifen wieder Güter aus der Luft abgeworfen. Doch diese reichen bei weitem nicht aus.
So unauflösbar der Konflikt im Nahen Osten erscheint, so sehr braucht es Menschen, die sich nicht mit Sieg oder Niederlage, mit Entweder-Oder zufrieden geben. Einer von ihnen ist der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm. In Haifa geboren, an der Universität Yale in den USA promoviert. Seit Jahren lehrt er als Professor in New York. Jetzt am Abend hat Omri Böhm für sein jüngstes Werk den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhalten. Ich konnte kurz vor der Verleihung mit ihm sprechen. Erstmal stellt ihn Patricia Klime vor.
Beifall für einen Denker. Der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm erhält den Preis für sein Buch »Radikaler Universalismus«. Der Kern seiner Botschaft: Alle Menschen haben die gleiche Würde, die gleichen Rechte und Pflichten, unabhängig von ihrer Identität. Böhm beruft sich dafür auf Immanuel Kant, auf die Aufklärung. Und wie sieht er die Zukunft für Israelis und Palästinenser? Omri Böhm tritt nicht für eine Zwei-Staaten-Lösung ein. Seine Utopie ist eine Föderation, in der Israelis und Palästinenser zusammenleben. Und er verweist auf eine menschliche Fähigkeit.
Freundschaft war immer der Test, der uns vor dem katastrophalen Versagen der Brüderlichkeit und dem grotesken Missbrauch abstrakter Ideen über bewaffneten Widerstand und Selbstverteidigung beschützt hat.
Omri Böhm, geprägt von seiner deutschen Großmutter und seinem iranischen Großvater, gilt als Visionär. In dieser Zeit des Krieges sind Stimmen wie seine selten.
Guten Abend, Omri Böhm.
Hallo.
Sie sprechen in Ihrer Dankesrede viel über Freundschaft. Aber der Schmerz, der ist so unermesslich groß auf beiden Seiten. Auf Seiten der Israelis nach dem 7. Oktober und auch auf Seiten der Palästinenser, die in Gaza ums Überleben kämpfen. Wie sollen sich da beide Seiten überhaupt annähern können?
Wenn ich von Freundschaft spreche, dann bedeutet das nicht notwendigerweise,
dass wir jetzt morgen Freunde sein müssen. Neue israelische und palästinensische Freunde. Ich sprach eher über bereits bestehende Freundschaften, die durch ihre Existenz etwas von uns verlangen. Und es gibt Beweise, dass solche Freundschaften wirklich möglich sind. Ich glaube nicht, dass es morgen solche neuen Freundschaften geben wird. Aber sie sind möglich und sie verlangen etwas von uns. Meine Freundschaften mit Palästinensern sind nicht zerstört.
Omri, Sie haben nicht die Idee von zwei Staaten, sondern von einem einzigen Staat, in dem Israelis und Palästinenser gleichberechtigt zusammenleben. Und diese Idee scheint nach dem 7. Oktober noch verwegener und noch utopischer. Wie könnte es trotzdem funktionieren?
Ich glaube nicht, dass diese Idee morgen Realität werden kann. Aber sie ist ein gewisses Ideal des Friedens, das wir bewahren können. Und die Entscheidungen, die wir heute gemäß diesem Ideal treffen, wären ganz anders als die Entscheidungen, die wir treffen, wenn wir zum Beispiel unser Handeln nicht an der Einstaatenlösung ausrichten, bei der alle gleichberechtigt sind, sondern an der Zwei-Staaten-Lösung, die meiner Meinung nach oft gar nicht dem Ideal des Friedens folgt, sondern darauf zielt, die Rechte der anderen Seite zu erdrücken. Daher bleibe ich immer noch bei dem Begriff einer Einstaatenlösung. Und ich möchte dazu sagen, eine Einstaatenlösung als Föderation. Es gibt dabei Trennung. Es gibt zwei Einheiten unterhalb der politischen Souveränität, eine jüdische und eine palästinensische. Aber sie sind unter einer Verfassung vereint, die sicherstellt, dass die Menschen- und Bürgerrechte auf beiden Seiten nicht verletzt werden können und die auch andere Rechte garantiert, Bewegungsfreiheit, Wasser und so weiter.
So weiter und so fort.
Omri, Ihre Kritiker, auch aus Israel selbst, halten Ihnen vor, dass Sie mit Ihren Ideen des gleichberechtigten Miteinander im Ausland, wie auch hier in Deutschland, sicher sehr, sehr gerne gehört werden, weil das so gut klingt, dass diese Idee aber mit der Wirklichkeit im Nahen Osten gar nichts zu tun habe. Was können Sie dagegen halten?
Ich weiß gar nicht, was es bedeuten soll, zu sagen, die Idee gleicher Rechte sei eine unrealistische Idee. Es ist tatsächlich eine Minimalvorstellung von einer legitimen Rechtsstaatlichkeit. Eine Rechtsstaatlichkeit, die nicht diese Vorstellung als Grundsatz beinhaltet, ist gar keine Rechtsstaatlichkeit. Und soweit man meine Position kritisiert, dass man diese anstreben sollte, halte ich diese Kritik für nicht ernst zu nehmen. Was bedeutet es denn, wenn man sagt, wir können keine Gleichberechtigung für Juden und Palästinenser anstreben? Was würde es bedeuten, eine Verfassung zu haben, die genau das nicht garantiert? Ich finde, eine Position, die nicht damit beginnt, diese Mindestbedingung anzuerkennen, wäre per Definition illegitim.
Aber im Moment erleben wir ja genau das Gegenteil. Wir erleben mehr Krieg, mehr Hass, eine brutale Entmenschlichung. Woher nehmen Sie immer wieder neu, auch Zuversicht, dass sich das überhaupt ändern könnte?
Ich glaube, es ist die einzige Alternative. Solange die Menschen nicht die gleichen Rechte bekommen und die Mindestbedingungen haben, unter denen sie leben können, wird es keinen Frieden geben. Also wäre der einzige Weg, auf dem wir jemals die Gewalt in dieser Region überwinden können, der Weg, das Streben danach, eine Form von Gleichberechtigung zu erreichen. Sonst gäbe es nur Gewalt. Und ich komme nochmals auf Ihre vorherige Frage zurück. Ich denke, jedes System, das von Start an davon ausgeht, dass es keine Gleichberechtigung gibt, ist von vornherein ein System, in dem die Gewalt bereits eingebaut ist. Die einzige Möglichkeit, eine bestimmte politische Struktur vorzuschlagen, die den Krieg überwindet, muss die Bedingung vollständiger Gleichberechtigung und auch voller Rechte für alle beinhalten. Nochmal, das kann man auf unterschiedlichen Wegen erreichen, aber das muss das Ideal sein, nach dem wir streben. Denn Frieden wird es nicht ohne Gleichheit geben.
Warum fällt es den Menschen, egal wo sie leben, so schwer, mit dem Schmerz der Israelis ebenso mitzufühlen wie mit dem Schmerz der Menschen in Gaza? Warum ist immer das Gefühl da, dass man sich entscheiden müsse?
Ja, das ist eine gute Frage. Denn wir haben unsere Werte und Einstellungen über unterschiedliche Identitäten aufgenommen und nicht über eine Verpflichtung auf den Begriff einer universellen Menschlichkeit. Die Menschen haben das Gefühl, sie müssten sich für eine Seite entscheiden und könnten nicht damit anfangen, sich zuerst der Menschlichkeit zu verpflichten und erst dann bestimmten politischen Identifizierungen. Aus diesem Grund haben wir jetzt diese Situation im Nahen Osten, wo die Menschen glauben, die Rechte einer bestimmten Gruppe seien nicht mit den Rechten der anderen kompatibel und dürften tatsächlich die Rechte der anderen aufheben. Statt also eine Situation vorzufinden, die politisch sein sollte, das heißt, durch Verhandlungen Probleme zu überwinden, sehen wir eine Situation mit einem Nullsummenspiel, in der jede Gruppe und die Unterstützer jeder Gruppe, also die palästinensische Seite und die israelische Seite und die Pro-Palästinenser und die Pro-Israelis, jeweils wirklich der Meinung sind, sie könnten die Rechte der anderen Gruppe auslöschen. Und ich fürchte, wir kommen in eine Situation, in der wir nicht einen Konflikt zwischen zwei Staaten haben, die wir ja sowieso nicht haben, sondern einen realen Konflikt zwischen Völkern, zwischen zwei Völkern. Aber nur eines von ihnen wird in der Region überleben können. Das ist genau die Situation, die mit utopischen Ideen von der Art, wie ich sie vorschlage, überwunden werden soll.
Omri Böhn, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Thank you very much.
Es kann schnell zu einer hochpolitischen Frage werden, wer Straftaten in Deutschland begeht. Die Statistik unterscheidet nach Alter, Geschlecht, Wohnsitz und auch nach Staatszugehörigkeit. Da hat Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, jetzt klargestellt, er benenne die Dinge lieber, wie sie sind. Damit wollte er aber offenbar nicht warten, bis die endgültige Kriminalstatistik vorgestellt wird und hat stattdessen seine Botschaft schon mal gesendet. Die Zahl der nichtdeutschen Tatverdächtigen sei überproportional hoch und im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Ähnliches war Anfang der Woche auch schon von seinem Amtskollegen von der Union zu hören, von Joachim Herrmann aus Bayern. Über die neuen Zahlen und die Debatten darum, David Zajons.
Und dann hatte ich hier direkt zwei, drei Polen, in zwei, drei Araber, die dann halt ein bisschen gemuckt haben.
Hier wird Klartext gesprochen und die Sprache der Straße. Ufuk Alagöz und Franco Clemens sind Streetworker in Düsseldorf. Sie beobachten regelmäßig, wie junge Migranten, häufig Geflüchtete mit wenig Perspektive, in die Kriminalität abrutschen.
Das geht mit dem einfachen Diebstahl los, Ladendiebstahl, und geht in die Drogenkriminalität rein, also Kleindealerei. Und das löst dann natürlich auch viele Konfliktlagen aus und dann kann es auch mal schnell zur Sache gehen.
Auch er setzt auf Klartext, Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul. Er setzt das Thema Kriminalität durch Nichtdeutsche, so wird das in der Statistik genannt, auf die politische Agenda.
Wir stellen fest, dass sie 35% der Tatverdächtigen stellen. Und das macht schon Sorge.
Rund doppelt so hoch wie ihr Anteil an der Bevölkerung. 2021 waren 31% der Tatverdächtigen in NRW keine deutschen Staatsbürger. In den beiden folgenden Jahren ist dieser Anteil weiter gestiegen auf fast 35%. Allerdings, die Zahl der Ausländer ist im vergangenen Jahr insgesamt größer geworden. Für NRW gibt es dazu noch keine genauen Zahlen, auf Bundesebene schon.
Wir haben auf Gesamtdeutschland betrachtet in den Jahren 2022, 2023 einen Zuwachs in der ausländischen Bevölkerung von etwa 2 Millionen Menschen. Es sind von 12 Millionen mittlerweile 14 Millionen Menschen im Ausländerzentralregister registriert, sodass es zunächst einmal nicht verwunderlich ist, dass wir aus dieser Gruppe auch ein Stück weit mehr Tatverdächtige haben in der polizeilichen Kriminalstatistik.
Ja, wenn mehr kommen, kann es auch mehr Straftaten geben. Es ist zwar nicht zwingend, aber wahrscheinlich. Aber es bleibt die Frage, warum sind die Nichtdeutschen an der Gesamtstraftat, an den Straftätern so groß?
Ein Grund dafür liegt auf der Hand. Es kommen besonders viele junge Männer ins Land. Die sind statistisch häufiger straffällig als ältere Menschen oder Frauen.
Hinzu kommen aber besondere Umstände. Gerade bei den Geflüchteten haben wir einen erhöhten Anteil von Menschen, die schon Gewalterfahrungen machen mussten, die in weniger stabilen Verhältnissen aufgewachsen sind, also andere Sozialisationserfahrungen machen mussten, als es viele Menschen gemacht haben, die in Deutschland und Europa aufgewachsen sind.
In Bayern hat Innenminister Joachim Herrmann vor 2 Tagen ähnliche Zahlen vorgestellt wie Reul in NRW. Und auch die Lösungsvorschläge der beiden Unionspolitiker ähneln sich. Eine Begrenzung der Zuwanderung und ein stärkeres Durchgreifen der Polizei. Reul spricht außerdem von Versäumnissen bei der Integration. Streetworker Franco Clemens beobachtet in seinem Arbeitsalltag den Frust einiger Asylbewerber.
Die Hoffnungen und Perspektiven, die sie vielleicht glaubten, hier zu finden, finden sie nicht. Sie sind dann teilweise jahrelang auch in irgendwelchen Asylunterkünften und Wohnheimen und können nicht arbeiten. Das heißt also auch hier, die sozialen Rahmenbedingungen sind, gerade bei jungen Männern, die eigentlich auch eine Perspektive haben möchten, sind dann nicht optimal.
Weniger Kriminalität, unter anderem durch bessere Integration. Eine Herausforderung für Streetworker und Politiker.
So, und jetzt mal rüber zu Julia Niharika. Du hast weitere Nachrichten des Tages.
Ja, der Generalbundesanwalt hat im Fall des abgehörten Gesprächs zum Marschflugkörper Taurus die Ermittlungen übernommen. Wie eine Sprecherin mitteilte, besteht der Verdacht auf eine geheimdienstliche Agententätigkeit. In der abgehörten Schaltkonferenz hatten hohe Bundeswehroffiziere Einsatzmöglichkeiten für den Marschflugkörper Taurus diskutiert, falls man ihn an die Ukraine liefern würde. Veröffentlicht wurde der Mitschnitt in russischen Online-Netzwerken. Die AfD hat das Bundesverfassungsgericht in eigener Sache angerufen. Das oberste deutsche Gericht soll prüfen, ob allen Bundestagsfraktionen Vorsitze in Ausschüssen zustehen. Außerdem geht es um die Frage, ob Vorsitzende abgewählt werden können. Die Bundestagsausschüsse spielen eine wichtige Rolle, weil dort Gesetzentwürfe beraten und Parlamentssitzungen vorbereitet werden. Die AfD-Fraktion stellt derzeit keinen Vorsitzenden und fühlt sich dadurch in ihren Rechten verletzt. Die Europäische Union will die Handelserleichterungen für ukrainische Agrarprodukte nur eingeschränkt fortsetzen. Generell soll es zwar dabei bleiben, dass Agrarimporte aus der Ukraine zollfrei sind. Bei bestimmten Lebensmitteln wird die zollfreie Einfuhr aber auf eine Höchstmenge gedeckelt. Die Landwirte in Polen setzten heute ihren landesweiten Protest dennoch fort. An vielen Orten kam es zu Staus und Verkehrsbehinderungen, weil Bauern mit ihren Traktoren Straßen und Kreisverkehre blockierten. Der Fachkräftemangel in deutschen Unternehmen hat zuletzt leicht abgenommen. Eine wirkliche Entspannung ist jedoch nicht in Sicht. Die kurzfristige Entwicklung geht auf die schwächelnde Konjunktur zurück. Weiterhin besonders angespannt ist die Lage im Hotelgewerbe und in der Logistik. Einzelheiten von Melanie Böff.
Firmen brauchen im Moment etwas weniger Arbeitskräfte als noch zu Boomzeiten, einfach weil die Auftragslage mau ist, die Konjunktur schwächelt und das führt vor allem in der Industrie, aber auch in der Baubranche zu weniger neuen Aufträgen. Der Engpass an Fachkräften war vor einem Jahr eklatant. Im März 2023 haben 44% der Unternehmen geklagt, dass sie unter einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften leiden. Jetzt sind es nur noch 36%, wobei dieses nur relativ ist. Es bedeutet ja, dass immer noch jedes dritte Unternehmen Probleme hat, Arbeitskräfte zu bekommen. Und die Personalnot kann sich ganz schnell wieder vergrößern, wenn die Wirtschaft anzieht, worauf ja dringend gehofft wird. Und wenn dann in den kommenden Jahren die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, in Rente gehen. Denn es kommen zu wenig junge Arbeitskräfte nach.
An der Konzernzentrale von Bosch in Gerlingen bei Stuttgart hat es heute eine große Demonstration gegeben. Mehr als 10.000 Beschäftigte sind gegen den geplanten Stellenabbau auf die Straße gegangen. Bosch plant, weltweit 7.000 Stellen abzubauen, knapp die Hälfte davon in Deutschland. So will der Konzern nach eigenen Angaben wettbewerbsfähig bleiben und den Wandel zur E-Mobilität managen. Auch an anderen Standorten des Technologieunternehmens gab es Proteste. Was macht glücklich? Laut Forschern unter anderem Gesundheit, ein gutes Einkommen und Freunde. Besonders viel davon scheinen die Finnen zu haben, denn sie sind laut Weltglücksbericht erneut die zufriedensten Menschen zum 7. Mal in Folge. Demnach leben auch in Dänemark und Island besonders glückliche Menschen. Deutschland hingegen rutschte im Ranking ab von Platz 16 auf Platz 24.
Auf der Suche nach dem Glück schweift der sehnsüchtige Blick gerne in die Ferne. Die Gedanken fliegen lassen bis zum Horizont und das nicht nur für den Sommerurlaub, sondern sozusagen hauptberuflich, das wär's. Der Himmel so weit, das Wasser so blau und das Ganze auch noch von oben betrachtet, das bekommt man eigentlich nur als Leuchtturmwärter. Und da wundert es wirklich nicht, dass so ein Posten, wenn er da mal zu haben ist, so einige Anwärter hat. Mehr als 1000 Bewerber hoffen gerade, das Glück zu finden, mittendrin im Leuchtturm der ostfriesischen Insel Wangerooge nämlich. Doch der Vorgänger im Amt, der weiß, der Job hat auch weniger romantische Seiten. Nadja Jakob.
So, kommen Sie rein in die gute Stube. Und hier wird's düster. Da sind die Toiletten, die muss ich auch mit reinigen und sauber halten. Und weil das war auch nötig, wenn da ganze Schulklassen draufgehen und so. Dann, da habe ich dann auch so einiges erlebt.
Jan Gerdes sagt, wie es ist. Sein Job als Leuchtturmwärter war nicht immer ein Traumjob.
Das ist vielseitig.
Mit dem Fernrohr in die Ferne schweifen steht jedenfalls nicht in der offiziellen Stellenausschreibung. Gefragt sind handwerkliches Geschick und ein freundlicher Umgang mit Touristen.
Also das ist eben ein ehemaliger Leuchtturm, wo eben keine Leuchtzeichenanlage mehr drin ist. Hier war der Arbeitsplatz, wo ich am meisten gewesen bin. Ich habe hier kassiert. Hier kommen die Gäste dann rein und bezahlen. Und ich kassiere ab.
Das hat er 30 Jahre lang gemacht. Nebenbei Fenster geputzt, Glühbirnen getauscht, Exponate gepflegt. In der Saison ist der Leuchtturm ein Touristenmagnet. Da muss man viel wissen über seine Geschichte und seine Funktion für die Schifffahrt.
Es kamen öfter mal ausländische Besucher. Den musste ich das wenigstens in Englisch so ein bisschen verhackstücken. Also man muss nicht fließend Englisch sprechen können, aber so wenigstens so, dass man sich unterhalten kann. Ich denke mal, dass viele sich denken, dass sie einen lauen Job haben oder so. Aber dem ist nicht so, weil hier muss man sich ganz schön bewegen. Ne?
119 Stufen sind zu bewältigen und das nicht nur einmal.
Dreimal täglich muss man hier die Treppen hochgehen. Morgens, um oben aufzumachen. Mittags, um nachzugucken, dass man keinen einschließt. Und abends nochmal zum Zumachen.
Jan Gerdes ist in den Ruhestand gegangen. Der Leuchtturm seitdem geschlossen. Auch das Trauzimmer. Im Sommer wird hier fast täglich geheiratet. Das ist lukrativ für die ganze Insel. Auch deshalb sucht die Kurverwaltung dringend einen Nachfolger. 1100 Menschen haben sich beworben.
Hier hatte ich gelesen, dass der fließend Deutsch und Englisch spricht und sogar Italienisch und Spanisch.
Auch nicht verkehrt, auf jeden Fall. Ausbildung?
Im Philosophiestudium.
Viele Bewerber, die sich bewerben, obwohl sie was ganz anderes gelernt haben, die zum Teil auch überqualifiziert sind und ganz viele Fähigkeiten haben und jetzt plötzlich aus dem anderen Teil Deutschlands wirklich hierher kommen und Leuchtturmwärter werden wollen.
Eigentlich sollte der neue Leuchtturmwärter oder die Leuchtturmwärterin im Mai starten. Doch mit so vielen Bewerbungen hat die Kurverwaltung nicht gerechnet. Das Team muss nun den Ansturm bewältigen und den richtigen oder die richtige finden.
Also man muss wirklich sagen, das ist quer aus Deutschland, teilweise aus dem Ausland. Also auch die Ausbildungsstände vollkommen unterschiedlicher Natur. Also es ist wirklich sehr vielfältig, was man hier zu lesen bekommt.
2.900 Euro brutto gibt es für die Stelle, ohne Unterkunft. Trotzdem, arbeiten auf einer Urlaubsinsel, das wollen offenbar viele. Der Traum vom unbefristeten Arbeitsplatz am Nordseestrand, für den tausende Touristen jedes Jahr auf die ostfriesische Insel kommen, hier auf Wangerooge kann er wahr werden.
Wenn man da Lust zu hat, dann ist das ein Traumjob. Ich kann hier schön segeln. Ich habe einen Strandkatamaran. Ich brauche nur eben einmal zum Strand gehen und schieb das Boot ins Wasser und schon geht's los.
So ein Feierabendtraum schwebt einigen Bewerbern vielleicht vor. Auch wenn die Aussicht hier oft eher grau als blau ist.
Das kann ja noch werden. So, was haben die Begriffe Berluk, Biest, Blitzprinz und Regenbogen gemeinsam? A, es sind Kosenamen für ihre Liebsten. B, es waren Heavy-Metal-Bands in der DDR. Und richtig ist die Antwort B. Vor allem in den 80er Jahren blühte die Metaller-Szene im Osten Deutschlands auf. Einige Bands schafften es sogar in den Jugendradiosender DT64, während bei anderen die staatliche Behörde zur Einstufung des Musikstils nicht so recht wusste, welches Genre das nun sein sollte, um die Hardrocker dann prompt zum Free Jazz zu sortieren. Jetzt, Jahrzehnte später, rockt Ost-Metal das Museum. In einer Ausstellung in Berlin, die auch eine ganze Menge über Nischenkultur in der DDR erzählt. Tina von Löhneisen.
Es ist seine Vergangenheit, die hier ausgestellt wird. Jens Müller, als Jugendlicher in der DDR, war er Heavy-Metal-Fan. Iron Maiden, Judas Priest, das waren seine Helden aus dem Westen. Die Musik auf Kassetten gesammelt und weitergegeben.
Das sind tatsächlich Tapes von mir. Wie man hier sieht, habe ich wahnsinnig akribisch mir viel Arbeit damit gemacht, die akribisch zu beschriften, weil das ein Schatz war.
Auch die passende Kleidung gab es nicht im Laden zu kaufen. Die Fans stellten selbst her, was sie in der DDR nicht bekamen. Nietenarmbänder zum Beispiel oder sogar eine Weste mit Bandschriftzügen.
Die Weste hier selbst, es gab ja kein Merch, kein Merchandising. Deshalb, ich war zeichnerisch sehr begabt und habe dann angefangen, T-Shirts zu bemalen. Und die Weste war mein Meisterstück, da habe ich 30 Stunden dran gesessen. Und ich habe damit wirklich gutes Geld verdient, aber nach der Wende ist der Markt natürlich komplett zusammengebrochen.
Etwa 100 Heavy-Metal-Bands gab es in der DDR. Viele coverten wie MCB vor allem ihre Vorbilder aus dem Westen. Die durften nicht im Ostteil Deutschlands auftreten. Die Musiker und Fans der Heavy-Metal-Szene verstanden sich als unpolitisch. Doch das Anderssein, die Lust an der lauten Musik reichten, damit die Regierung sich herausgefordert fühlte. Ein Überwachungsfoto der Stasi von einem Konzert in Görlitz.
Eine Subkultur wie die des Heavy-Metal, die passte natürlich nicht in dieses Bild von einer sozialistischen Persönlichkeit. Auch das Harte, das Destruktive, die Art und Weise, wie man Konzerte miterlebte, die Kleidung, all das eckte eben auch an.
Die DDR-Regierung versuchte aber auch, die Bewegung zu vereinnahmen. Es gab Konzerte in Zusammenarbeit mit der DDR-Jugendorganisation FDJ. Ab 1987 sogar eine eigene Sendung im Jugendsender DT64. Tendenz hart bis heavy. Suspekt blieb die Bewegung dem Staat bis zum Schluss. Der Mauerfall veränderte die Szene jedoch komplett.
Was schade ist, dass viele der Bands natürlich in der Bedeutungslosigkeit versunken sind, weil natürlich dann die internationale Bühne geöffnet war und überall im Prinzip alles verfügbar war.
Sein Heavy-Metal-Freundeskreis von damals existiere noch, sagt Müller, auch wenn alle mittlerweile in Deutschland verstreut lebten.
So, ich würde sagen, wir bleiben im Thema und headbangen rüber zum Wetter. Und Thomas, schütte dein Haar für mich.
Ja,
ja, es, super.
Das geht nicht mehr in der Länge, aber ich meine, das Wetter rockt doch auch heute am Frühlingsanfang. Das war doch wunderbar. Ich weiß nicht, wie Sie das so empfunden haben. Wenn man mal von oben drauf guckt, da sah das ein bisschen verwaschen aus. Aber das sind halt in weiten Teilen nur diese Schleierwolken, die wir erlebt haben, die den Himmel so etwas milchiger erscheinen lassen, aber trotzdem diesen schönen Wettereindruck praktisch nicht. Drüben im Norden ein bisschen dichtere Wolken und ansonsten relativ ruhig und natürlich mild. Frühlingshaft mild, so wie eigentlich im April. Es ist derzeit schon im März, aber es geht noch mehr, wenn wir mal die Europatemperaturen anschauen. Im Süden Frankreichs 23 Grad und 29, also schon ausgewachsener Sommer im Süden Spaniens. Davon sind wir noch weit entfernt. Erstmal geht's in die vor uns liegende Nacht. Und da gibt es Regenwolken von Norden, die hereindrücken. Ja, jetzt schon und auch allmählich. Ganz im Süden Baden-Württembergs und Bayerns kann es etwas tröpfeln. Im großen Rest erstmal trocken. Die nördlichen Regenwolken wandern weiter in Richtung Sachsen und Niederbayern. Von Westen lockert es wieder auf. Da ist es trockener. Es ist sowieso insgesamt ruhiger und auch sonniger. Also ein bisschen Regen ist im Spiel, aber nichts Extremes in irgendeiner Form. Nachttemperaturen noch mal bis zu minus 1 Grad in Niederbayern. Teilweise am Rhein nicht unter 10 Grad als Frühtemperatur. Und am Nachmittag erleben wir dann immer noch dieses frühlingshafte Niveau an der Ostsee um 10 Grad und bis zu 20 Grad im Breisgau. diese milde Luft? Wann wird sie weggeräumt? Das fragt sich vielleicht der eine oder die andere. Wir haben im Süden am Freitag insbesondere noch ziemlich viel Sonnenschein und dieses frühlingshafte, sehr milde Temperaturniveau. Im Norden schon dichtere Wolken und da sind wir schon an der 10-Grad-Marke. Am Samstag dann die komplette Umstellung, eine sogenannte Kaltfront. Bringt kältere Luft und viele Wolken, das wird wechselhaft. Und in der Folge deutlich kühler als bisher. Dann macht der Frühling also etwas Pause, aber nicht allzu lange.
Vielen Dank, Thomas. Und dann gehen wir mit viel Schwung wieder zurück und geben ab. Denn das waren unsere Tagesthemen. Hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger.
Ja, und da diskutieren unter anderem Kevin Kühnert und Jens Spahn miteinander.
Neue Tagesthemen haben wir dann morgen für Sie. Bis dahin.
Schönen Abend. Tschüss.